Hallo.
Hallo. Ja, hallo auch liebe Zuhörende und Zuschauende. Wir versuchen es einfach jetzt mal, dass zumindest wir beides Video anhaben. Dann hört ihr nicht nur unsere Stimmen, sondern seht vielleicht auch, wenn wir mal völlig ironische Gesichtsausdrücke machen. Genau, wenn es technisch nicht klappt, einfach vielleicht mal in den Chat reinschreiben. Wenn es vermehrt auftritt, könnten wir da ja nochmal drüber nachdenken. Wir haben relativ viele Anfragen bekommen, ob wir nicht eine Aufzeichnung machen könnten, weil Leute kein Ticket haben und wir gleichzeitig aber auch jetzt so kurzfristig keinen Zugriff auf Media CCC haben. Deswegen haben wir beschlossen, eine Aufnahme zu machen. Innerhalb von BigBlueButton geht es nicht, deswegen macht einer von uns ein Screen Recording. Allerdings ohne Teilnehmendenliste und ohne Chat. Will aber heißen, wenn ihr nicht auf der Aufzeichnung drauf sein wollt, dann stellt eure Fragen einfach schriftlich und nicht im Anschluss an unser Vorträgchen per Mikrofon. Genau, so viel vorab. Und dann würde ich jetzt einfach mal an Inga übergeben und die erzählt uns, worum es heute gehen soll.
Ja, hallo erstmal. Vortrag ist irgendwie wahrscheinlich zu weit gegriffen. Ich glaube, es ist eher ein Let's Play der übelsten Sorte, in dem wir auch mittendrin gerade noch stecken. Also die ganze Geschichte wird auch kein gutes Ende haben. Das kann ich auch gleich mal vorweg schicken. Wir möchten euch heute erzählen von unserem Kampf, unser Kampf, den wir seit einem halben Jahr führen, gegen die Einführung von Microsoft 365 an Schulen in Baden-Württemberg. Hätte mich vor einem Jahr jemand gefragt, wo ich vermutlich zwischen Weihnachten und Neujahr 2020 sitzen werde, hätte ich nicht vermutet hier. Also es hat uns alle weitestgehend überrollt, die Ereignisse, sei es der Virus, sei natürlich auch die ganze Phase des Fernunterrichts. Wir haben viel über digitale Bildung gehört heute schon, über Tools, wie man es gut macht. Auch was der Datenschutz für Einflüsse in dem Bereich hat. Es geht jetzt also bei uns mehr um die, ja, Betroffenensicht. Was ist für uns passiert aus Elternsicht, auch aus Schülerinnen und Schülersicht in diesem halben Dreivierteljahr, wo wir darauf angewiesen waren, mit digitalen Mitteln in irgendeiner Form beschult zu werden. Ihr seht ja, Frau Eisenmann, ich habe vorhin schon Proteste gehört, ob des Bildes, ist unsere zentrale Figur in dieser ganzen Geschichte. Sie hat ganz maßgeblich dieses Vorhaben der Einführung von Microsoft 365 an den Schulen in Baden-Württemberg angestoßen und vorangetrieben. Deswegen wird sie noch etwas öfters auftauchen. Was bisher geschah, lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Ihr alle wart im Lockdown, deswegen brauche ich dazu gar nicht so viel zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt. Wenn ihr welche habt, habt ihr auch mitbekommen, dass im März der Umstieg auf den sogenannten Fernunterricht, wie man sich in der Zwischenzeit geeinigt hat, es zu nennen, nicht unbedingt reibungslos ablief, in manchen Fällen sogar gar nicht. Wir hatten also von Ausnahmeschulen, die sehr gut vorbereitet waren. Ich schiel auf die Teilnehmerliste, da sind nämlich auch ein paar Lehrkräfte dabei, die das tatsächlich im Griff haben. Bis hin zu Schulen, die sich beholfen haben mit Umzugskartons auf dem Schulhof abstellen, wo Eltern und Schüler und Schülerinnen sich ihre Materialien dann austauschen konnten. Weitestgehend, was ich so mitbekommen habe aus dem Bekanntenkreis, lief es darauf hinaus, dass man in irgendeiner Form Arbeitsblätter zugeschickt, in ausgedruckter Form bekam oder in digitaler Form, die man sich dann selber ausdrucken konnte. Bei uns war es so, mein Kind hatte in diesen 3 bis 4 Monaten genau 3 Videokonferenzen. Das war es an persönlichem Kontakt. Ansonsten hatten wir zum Glück ein Moodle, was funktioniert hat nach einer Woche, sodass man zumindest die Arbeitsblätter runterladen konnte und die auch tatsächlich in relativ regelmäßigen Abständen kamen. Ob man das als digitalen oder Fernunterricht bezeichnen möchte, überlasse ich euch zu entscheiden. Fakt ist, dieses ganze Ding war einfach nicht flächendeckend. Das heißt, uns sind ganz viele Kids durchs Raster gefallen in der Zeit. Und die Probleme, die dahinter stecken, sind extrem vielschichtig. Also was man an der Oberfläche immer sieht, ist, wir haben keine Geräte, wir haben keinen Internetzugang, wir wissen nicht, wie es geht. Schule hatten auch keine Konzepte, wie sie diesen Fernunterricht überhaupt sinnig gestalten können. Die Eltern standen vor dem großen Problem, nebenbei noch ihren Job irgendwie zu erledigen, sei es vor Ort oder im Homeoffice, was es alles nicht einfacher gemacht hat. Das heißt, es war einfach keine Konstellation, in der man so einen Fernunterricht sinnig durchführen konnte. Was dann unterschwellig durch diese ganze Situation natürlich entstanden ist, sehen wir jetzt erst so langsam. Wir haben massiv viele Kids verloren in der Zeit. Die Unterschiede im Leistungsniveau sind noch viel größer geworden, als sie ohnehin schon sind. Ist ja eines der bekannten Probleme des deutschen Schulwesens, dass wir einfach so eine große Schere haben. Und ist eben über die Zeit noch verschärft worden. Wer Geld hatte, hat sich ein Nachhilfeinstitut gebucht. Die haben geboomt in der Zeit. Ansonsten waren aber wahnsinnig viele Kids einfach auch auf sich gestellt. Es gab mal eine Schätzung, wonach ein Drittel aller Schulkinder nicht am Fernunterricht teilgenommen haben. Die zwar erreichbar waren, aber einfach nicht mitgemacht haben. Was auch daran lag, es gab häufig wenig Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schulkindern. Es gab auch hier wieder vorbildliche Schulen, die wirklich jeden Morgen alle zusammengetrommelt haben, einen Plan für den Tag gemacht haben. Aber das waren einfach leider Ausnahmen. Ich denke, dass wir vieles von den Auswirkungen momentan noch gar nicht sehen, dass das jetzt erst über die nächsten Monate und wahrscheinlich sogar Jahre erst wieder zutage treten wird, was tatsächlich in dieser Zeit verpasst wurde. Warum waren wir überhaupt in der Situation? Es ist ja jetzt der digitale Unterricht nicht mit Corona vom Himmel gefallen, sondern viele Menschen arbeiten seit Jahren und sogar Jahrzehnten an diesen Konzepten. Tatsächlich ist aber in der Praxis doch relativ wenig davon angekommen. Bei uns in Baden-Württemberg, ich habe es 2090, The Year of Shame genannt, gab es zwei super lesenswerte Analysen des Landesrechnungshofs, der sich zum einen das Projekt Ella, die elektronische Lehr- und Lernassistenz angeschaut hatte, was eine Schulplattform hätte werden sollen. Leider gescheitert, hat nicht funktioniert, musste man, bevor es überhaupt in Betrieb gehen konnte, einstellen. Und die sogenannte ASV, amtliche Schulverwaltung, das zweite große Digitalprojekt in unserem baden-württembergischen Bildungswesen, was nach 13 Jahren Entwicklungszeit mit einer minimalen Kostenexplosion von 43 Millionen Euro dann aber tatsächlich auch umgesetzt wurde. Auch da lohnt sich mal einen Blick reinzuwerfen. Das sieht aus wie eine Java-Anwendung von 1999 vermutlich. Also auch da gern mal mit Lehrkräften drüber sprechen. Die sind alles andere als zufrieden. Genau, die Dokumente findet ihr verlinkt auf meiner Seite meinedaten-meinerechte.de. Das ist so das Ergebnis dieses ganzen Jahres, wo ich einfach alle Infos gesammelt habe und sortiert habe, die ich rund um dieses Thema gefunden habe. Da ist unter anderem auch das hier verlinkt. Das heißt also, wir standen 2020 ohne irgendeine Lösung da. Nicht alle, ich schiel wieder auf die teilnehmenden Liste, aber weitestgehend war einfach keine Lösung da. Das heißt, so stelle ich es mir zumindest vor, im Kultusministerium ging die große Rotation los, was man denn jetzt auf die Schnelle hier erreichen kann. Und irgendwoher kam dann vermutlich diese Idee, wow, wir kaufen, nachdem wir es jetzt tatsächlich nicht auf die Reihe gekriegt haben, was selber zu bauen, kaufen wir uns das Ding doch einfach ein. Und woher die Idee kam, Microsoft 365 zu nehmen. Darüber gibt es verschiedene Theorien. Ob jemand darauf kam oder ob jemand diese Lösung angeboten hat, lasse ich hier mal offen. Auf jeden Fall kam das so ab, ja, Mitte 2020 immer lautstärker ins Gespräch. Ich habe es versucht nachzuverfolgen. Ich glaube, tatsächlich war der Herr Brink, der LFDI, der Erste, der sich dazu geäußert hatte, wo es dann um die Datenschutzfolgeabschätzung auch für dieses Projekt ging, die von uns leider bis heute immer noch keiner zu Gesicht bekommen hat. Auf jeden Fall hat aber das Thema dadurch dann an Fahrt aufgenommen. Das heißt, auf einmal waren die Fragen da, wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Was ist mit digitaler Souveränität? Was ist mit der digitalen Mündigkeit, wenn so eine Monokultur an Schulen etabliert wird? Und im Handumdrehen hatten wir einen relativ lautstarken Protest zusammen aus wahnsinnig vielen Kanälen. Also alles, was an Lehrerverbänden, Elternverbänden, der Schülerbeirat, Vereine wie wir irgendwas auf die Straße bringen konnte, hat sich tatsächlich zu diesem Thema geäußert und genau auch diese Bedenken lautstark angekündigt. Auch hier nochmal ein Dank an Digital Courage, die auch den Big Brother Award für Frau Eisenmann verliehen hat, was dem ganzen Thema auch nochmal eine sehr schöne Präsenz verliehen hat. Wir hatten also viele Leute, die dieses Projekt in Frage gestellt haben. Es war am Anfang noch etwas unsortiert. Es kam dann noch dieses kleine Bömmchen dazwischen im Juli, das Schrems II-Urteil auf EU-Ebene, wonach ohnehin der Einsatz von US-amerikanischen Diensten massiv in Frage gestellt wurde und die rechtliche Grundlage ja entzogen wurde. Und aus diesem Konglomerat haben wir uns dann in vielfältiger Weise zusammengeschlossen. Das Ganze lief so grob in den Sommerferien dann ab, wo man eigentlich, also ich dachte, würde ich sowas organisieren, würde ich dafür sorgen, dass nach den Sommerferien eine Lösung da ist. Deswegen hatte ich immer so einen gewissen Druck verspürt, da jetzt irgendwie was loszutreten, um bloß nicht dieses Microsoft 365 irgendwie am Start zu sehen. Diese Sorge war völlig unbegründet, weil natürlich in dieser Geschwindigkeit niemand in irgendeiner öffentlichen Behörde ein IT-Projekt durchführen kann. Wir werden es wahrscheinlich auch nächstes Jahr nach den Sommerferien noch nicht haben. Aber ich war beunruhigt, viele andere waren auch beunruhigt. Wir haben uns in sehr vielen verschiedenen Konstellationen zusammengeschlossen. Hier die Ritter der Tafelrunde ausgetauscht, ein Austausch zwischen Lehrkräften und Eltern, also und zwischen Gewerkschaften, Lehrkräften und Eltern. Ganz viele Beteiligte, die sonst viel zu wenig miteinander zu tun haben, haben auf einmal gemerkt, das ist eine Sache, da wollen wir alle an einem Strang ziehen. Und wir sind bis heute in einem sehr guten Kontakt, das sei schon mal vorab gesagt. Was haben wir noch gesammelt? Durch diese vielzähligen Kontakte konnte man auch sehr viele Insights gewinnen. Wie läuft es denn in den Schulen ab? Für uns als Außenstehende ist es ja eine relativ intransparente Welt. Wenn man aus der IT-Branche kommt, denkt man immer so, oh, da müsste doch eigentlich irgendwie schon mehr da sein. Also haben wir uns ganz viel davon auch erklären lassen. Da auch nochmal einen ganz dicken Dank an die Mastodon-Community, die da wahnsinnig viel Infos uns zugetragen hat. Wir haben da einfach gesehen, was auch immer wieder zur Sprache kommt, wir haben schon eine echt gute Ausstattung an Tools, an Infrastruktur in Baden-Württemberg. Es gibt mit dem Hochschulnetz eine Institution, die unheimlich viele Dienste, grundlegende Dienste zur Verfügung stellt. Die Lehrerfortbildung und das Landesmedienzentrum haben echt sowohl Beratung als auch Lösungen im Angebot. Ihr seht hier die ganzen Bausteine, die hier stehen, also wirklich vom Hosting bis zur Schulhausvernetzung findet man dort einen Ansprechpartner, der einen datenschutzkonforme Lösungen zur Verfügung stellen kann. Also es ist keine Not, da irgendetwas anderes sich zu holen. Wir haben uns dann auch dran gemacht, unsere Fragen, die uns dann so aufkamen, im Lauf der Recherche öffentlich zu adressieren. Die Anzahl der Antworten ist bis heute relativ überschaubar. Ich denke, das hier war so unser letzter großer Wurf. Da haben wir eigentlich alle Punkte, die der Landesrechnungshof am ELLA und am ASV-Projekt kritisiert hatten, nämlich überwiegend mangelhaftes Projektmanagement, fehlende Kostenkalkulationen, fehlende Anforderungsanalysen, also so wirklich das kleine Einmaleins des Projektmanagements, haben wir da reingepackt und angefragt, wie es denn damit im neuen Projekt jetzt aussieht, haben aber bis heute leider keine Informationen dazu bekommen. Deswegen können wir auch wenig sagen zu, was wird das ganze Ding kosten, wann soll es fertig werden. Wir kriegen halt immer so kleine Bruchstücke davon irgendwo mal wieder mit. Aber auch die, ja.
Und vor allem muss man sagen, es werden in der Regel die Anfragen nicht fristgerecht beantwortet oder in vielen Fällen einfach am letzten Tag der Frist. Und es sieht für mich eigentlich auch ganz bewusst so aus, dass man alles möglichst weit nach hinten schleppt und zumindest aus meiner Sicht auch mit Begründungen die Anfragen ablehnt, die jetzt nach meinem geringen Rechtsverständnis nicht wirklich passend sind, sondern die wollen einfach an jeder Stelle mauern. Und ich denke, das zieht sich auch insgesamt durch jeden Baustein von diesem ganzen Projekt durch. Es gibt extrem wenig Kommunikation vom Kultusministerium. Unsere Fragen werden nur sehr, sehr oberflächlich beantwortet und wenn, dann eher in Antworten auf offenen Briefen, wo man dann irgendwie noch ein bisschen PR rausholen kann. Aber beispielsweise gab es vom Kultusministerium, sogar von der Frau Eisenmann direkt, auch an uns CCC Stuttgart und mich persönlich, das Angebot an den Projektleiter, jederzeit mit allen Fragen löchern zu dürfen. Und das hat die Frau Eisenmann öffentlich gemacht, dieses Angebot. Und jede E-Mail, die ich danach an den Projektleiter geschrieben habe, blieb leider unbeantwortet. Also da geht gar nichts in irgendeine Richtung, dass man da transparent erklären will, warum plant man eigentlich so, warum hat man sich eigentlich so entschieden, warum hält man diese Entscheidung aus welchen Gründen auch immer für die richtige. Da kommt einfach gar nichts. Da geht es einfach nur direkt und möglichst schnell in eine Richtung.
Genau, also offen gestellt sind die ganzen Fragen. Auch die haben wir auf einer eigenen Seite zusammengetragen, wo auch der Status von der jeweiligen Anfrage nachvollzogen werden kann. Interessanterweise, nachdem wir die Seite veröffentlicht hatten, wurden auf relativ viele Fragen zumindest mal Pseudo-Antworten eingestellt, sodass nicht mehr alle auf Rot standen. Also auch das ist wieder ein Zeichen dafür, was man mit Datenaggregation alles bewirken kann. Genau, wir haben Fragen gesammelt, wir haben Forderungen gestellt, wie Stefan schon gesagt hat, wir haben offene Briefe geschrieben, wir haben es veröffentlicht, praktisch alle Organisationen, die ich vorher gelistet hatte, haben sich in irgendeiner Art öffentlich geäußert. Und das ist eigentlich so der Stand, den wir jetzt haben. Wir sind sortiert, was die Forderungen angeht, wir sind sortiert, was den Stand halbwegs angeht. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht's weiter? Und ich habe ja gesagt, es ist kein Happy End, es ist ein Spiel in Progress. Deswegen kann ich euch an der Stelle nur sagen, was an Herausforderungen oder an nächsten Meilensteinen für uns in dem Projekt ansteht. Das Wichtigste oder das, was den direktesten Bezug zum Projekt hat, ist der MS365-Testlauf. Das war was, worauf man sich geeinigt hatte, um diese ganzen Bedenken aus dem Weg räumen zu können. Lasst uns doch einfach erstmal einen Testlauf machen und an 20 Schulen ausprobieren, wie das läuft. Auch dagegen hat man schon früh uns gewehrt, weil Testlauf mit realen Daten, womöglich noch von Minderjährigen, keine gute Idee. Die Lösung war, dass man den Testlauf jetzt an Berufsschulen durchführt, wo man eine relativ geringe Quote an Minderjährigen dabei hat. Und es auch viele Schulen gab, die sich tatsächlich auch freiwillig bereit erklärt haben, bei dem Testlauf mitzumachen. Muss man auch dazu sagen, es gibt auch sehr viele Schulen, die diesen Ansatz natürlich favorisieren, weil sie sich auch davon versprechen, ich kriege eine Lösung hingestellt, die funktioniert und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Was ich ein Stück weit auch wieder verstehen kann, nur eben die Konsequenzen sind halt oftmals nicht transparent. Das heißt, es läuft jetzt seit November dieser Testlauf. Inwieweit der jetzt schon vorangeschritten ist, ist schlecht zu beurteilen von außen. Was definitiv passiert ist, der LFTI begleitet diesen Testlauf und untersucht eben auch aus Datenschutzsicht genau, wie diese Umsetzung erfolgt. Wir sind wahnsinnig gespannt auf die Ergebnisse dieses Testlaufs. Es gibt unterschiedliche Theorien dazu, wie der ausgehen wird. Ich mag jetzt keine konkret äußern, aber von bis haben wir da alles dabei. Genau, ja. Also dieser, ja.
Vielleicht sollten wir an der Stelle auch mal noch kurz ein bisschen dieses aktuelle Verhältnis zwischen dem Kultusministerium und dem Landesdatenschutzbeauftragten ein bisschen so skizzieren, wie das grundsätzlich abläuft. Der Landesdatenschutzbeauftragte kann ja in seiner Funktion öffentliche Stellen, also genauso wie auch Firmen und Privatleute grundsätzlich einfach mal beraten. Dieses Angebot hat das Kultusministerium in dem Fall auch angenommen. Beratung im Gegensatz zu einem späteren beispielsweise Beschwerdeverfahren, einfach eine Beratung soll was Partnerschaftliches sein, wie kommt man gemeinsam sozusagen zu einem Ziel. Der LFDI berät seinen Mandanten, Mandantin sozusagen Mit welchen Maßnahmen kommt ihr ans Ziel? Wie steht ihr, seid ihr eigentlich aktuell aufgestellt? Und es gibt im Prinzip dann jetzt seit Monaten so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Kultusministerium, Microsoft und dem LFDI hin und her. Es werden Dokumente ausgetauscht, es gibt Messungen an Testsystemen, welche Daten fließen wohin, wie viele Daten fließen wohin, sind die Daten alle in der Datenschutzfolgeabschätzung drin, ist alles, was man abgestellt hat, im Interface wirklich, zumindest zum jetzigen Stand, abgestellt und so weiter und so fort. Und da gab es dann wohl jetzt, zumindest laut LFDI auch und laut KM, immer wieder Fortschritte in der Zusammenarbeit mit Microsoft, wie auch immer die ausgesehen haben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die groß ihre Software ändern, sondern die werden vermutlich noch ein paar 10, 20, 50 Seiten mehr in ihre Datenschutzfolgenabschätzung reingepackt haben. Scheinbar sind sie aber jetzt so weit, dass sie mal diesen Testlauf machen können und der besteht wohl auch nur aktuell darin, dass diese Lehrkräfte an diesen Testschulen dieses E-Mail-Postfach, in dem es jetzt in dem Fall geht, für Kommunikation mit dem Kultusministerium nutzen. Und bei diesem Testlauf soll dann wiederum festgestellt werden, welche Daten dann sozusagen im Realbetrieb anfallen, was auch immer das für einen Unterschied macht, ob jetzt da ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vom LFDI in dem Account rumklickt oder eine Lehrkraft. Hat sich mir nie richtig erschlossen. Ich weiß nicht, ob da jemand. Also ja, ich weiß es nicht, verstehe es nicht. Jedenfalls soll jetzt mit diesem Testlauf genau das nochmal rausgefunden werden und dann sozusagen auf Basis dessen nochmal evaluiert werden, wie es denn jetzt weitergeht, ob nachgebessert werden muss. Ich weiß nicht, also da hat jeder vielleicht so ein bisschen seine persönliche Einschätzung. Ich habe eher das Gefühl, er wird so ein bisschen auf Zeit gespielt, um dieses ganze Projekt nicht möglichst aus dem Wahlkampf raushalten zu können, vermute ich. Weil so wird jetzt noch nicht viel Schaden angerichtet. Der LFDI steigt noch nicht aus, wenn das denn überhaupt je macht. Und das KM kann so immer wieder mal so eine kleine Erfolgsmeldung, so einen kleinen Trippelschritt nach vorne machen. Noch eine Sache vielleicht kurz. Der LFDI hat in der Position, in die er jetzt drinsteckt, also in dieser Beratungsfunktion zwar grundsätzlich noch keine Entscheidungsmöglichkeit formal juristisch, aber die Frau Eisenmann hat sich relativ schnell oder relativ früh im Prozess festgelegt, dass sie auf keinen Fall was gegen den LFDI machen wird. Ja, das heißt im Gegenzug, dass natürlich, wenn der LFDI aus dem Beratungsvorgang von seiner Seite aus aussteigt, wäre, wenn die Frau Eisenmann Wort halten würde, das Projekt tot. Von daher gibt es da schon auch einen gewissen politischen Druck auf den LFDI, da nicht irgendwie vorschnell irgendwas zu machen, sondern es einfach ordentlich zu prüfen. Also da gibt es schon ein gewisses Spannungsverhältnis, in dem da alle Beteiligten stehen. Der Wahlkampf rückt näher, die Frau Eisenmann, Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl. Also da steckt sehr, sehr viel politischer Zündstoff drin.
Genau, und generell haben wir einfach die Problematik, dass natürlich die rechtliche Situation seit Schrems II immer noch nicht geklärt ist und dass natürlich auch so ein Urteil in einer Beurteilung im schulischen Umfeld ja auch irgendwo Implikationen hätte, wie im öffentlichen Bereich oder im Industrie- und gewerblichen Bereich sowas dann einzuordnen wäre. Und die Einordnung möchte, glaube ich, gerade einfach noch keiner machen. Also zumindest habe ich das Gefühl, es will keiner der Erste sein, der diese Einordnung vornimmt. Genau, also wir werden sehen, dieses ganze Thema steckt in einem unglaublichen Spannungsfeld aus anderen Faktoren noch mit drin. Deswegen ist auch so wahnsinnig schwer beizukommen. Also dieser Testlauf ist wirklich so nur das Offensichtlichste, was wir gerade an der Thematik sehen. Die Umsetzung von Schrems II ist das große Ding, was irgendwie oben drüber hängt, wo wir auch immer noch nicht so richtig Ansagen haben, was wir denn jetzt eigentlich tun sollen. Das hier ist eine Veröffentlichung vom 29. Oktober, wo auf europäischer Ebene zumindest mal für die Institutionen der EU die Empfehlung gegeben wurde, ich habe es hier blau hervorgehoben, dass wenn man neue Projekte angeht, man doch darauf achten möchte, auf den Transfer von persönlichen Daten in die Vereinigten Staaten abzusehen und sich andere Alternativen zu suchen. Aber es ist halt auch immer noch dafür, dass man eigentlich keine Übergangsfrist hatten. Sind wir jetzt ein halbes Jahr später doch immer noch nicht sonderlich weit. Ja.
Das Kultusministerium würde in dem Fall jetzt wahrscheinlich erwidern, dass Sie ja überhaupt gar keine Daten in die USA transferieren, dass Sie ja alles ausschließlich in einem deutschen Microsoft-Rechenzentrum speichern. Also dieses Schrems-2-Thema aus Sicht der, des Kultusministeriums ist nicht existent, weil hier nicht zutreffend.
Da kam dann nur leider der Cloud Act dazwischen, den wir leider immer noch an der Backe haben und wo auch noch nicht wirklich klar ist, wie es da damit weitergeht. Wäre Trump weiter da oder quasi weg schon oder noch da, wäre es natürlich klar, dass der weiterhin Bestand hätte. Ich weiß nicht, ob sich daran vielleicht jetzt sein Nachfolger dran traut und das eventuell dann auch nochmal unter die Lupe nimmt. Was man aber auch ganz klar sagen muss, was man auch immer wieder hören, diese olle Geschichte, ist doch alles auf deutschen Servern gespeichert. Und ich wollte es jetzt einfach hier auch nochmal mit reinbringen, falls es doch irgendjemand noch nicht ganz durchstiegen hat. Ganz egal, wo die Daten liegen, sobald die Daten von US-Firmen in irgendeiner Art verarbeitet oder gespeichert werden, haben US-Behörden Zugriff drauf. Das heißt, Latte, ob diese Dinger in einem Rechenzentrum in den USA liegen oder in der EU, in Deutschland, wo auch immer. Es besteht eine Zugriffsmöglichkeit auf diese Daten. Und die ist in keiner Weise mehr rechtlich abgesichert in der Form, wie es unsere Datenschutzgrundverordnung vorsieht. Und um den Punkt kommen wir einfach gerade nicht rum. Den haben aber einfach immer noch viele nicht verstanden. In der Süddeutschen war, ich glaube, letzte Woche wieder ein Artikel, wo sich ein Lehrer geäußert hat zur Situation, wie doch der Datenschutz das alles behindert. Und er hätte ja all sein Zoom und Microsoft auf seinem deutschen Server liegen. Wurde veröffentlicht, Widersprüche haben nichts gebracht, das steht bis heute im Netz, findet ihr auch auf unserer aktuellen Liste, wo alle Artikel zu dem Thema veröffentlicht werden. Genau, also einfach nochmal nachdrücklich hier betont, egal wo es gespeichert ist, solange noch in irgendeiner Art eine US-Firma in der Verarbeitung mit drin ist, greift einfach dieses Ding.
Genau, wird auch ja von Microsoft selbst nicht mal bestritten. Die versuchen da jetzt halt aktuell sich irgendwie bestmöglich aus der Affäre rauszuziehen, indem sie jetzt schriftlich wohl zusichern. Das steht auch in der Pressemitteilung zu dem Piloten, meine ich, mit drin. Oder steht es beim LFDI in der Pressemitteilung drin, dass Microsoft mittlerweile zusichert, dass sobald sie da, sobald der Cloud Act angewendet wird, sie sich verpflichten, dass sie vor einem US-amerikanischen Gericht in jedem einzelnen Fall Klage einreichen werden und dass so sozusagen ein Rechtsschutz sichergestellt ist für die Nicht-US-Bürger. Also, naja, das ist wahrscheinlich das, mehr haben sie nicht in ihrer, mehr Möglichkeiten haben sie letztlich nicht, wie solche Gerichtsverfahren in den USA dann ablaufen, vor solchen Geheimgerichten, wo es ja überhaupt gar keine Transparenz gibt und mit großer Wahrscheinlichkeit auch überhaupt gar keine Chance für Microsoft da großartig zu gewinnen. Aber sie versuchen halt da irgendwie jeden Winkel noch irgendwie auszuleuchten, um den Leuten möglichst viele Zusicherungen zu geben für irgendwas, was sie überhaupt nicht leisten können, weil sie einfach US-Recht unterliegen.
Genau, dann haben wir bisher auch überhaupt noch keine Diskussion darüber geführt, was Datenschutz an Schulen für uns überhaupt bedeutet. Wir haben den besonderen Schutz von Daten von Minderjährigen in der Datenschutzgrundverordnung. Der lässt aber natürlich immer noch einen großen Rahmen, in dem man sehr viel reininterpretieren kann. Das heißt, welche Daten sollen denn überhaupt an Schulen verarbeitet werden? Soll auch mein Aufsatz aus Klasse 2 noch gespeichert werden und in Klasse 8 irgendwie noch der Lehrkraft zur Verfügung stehen? Welche Konsequenzen hat es, wenn man auf so einen riesigen Datenbestand zugreifen könnte? Wir haben schon von Beispielen gehört an Schulen, in denen Teams zum Beispiel eingesetzt wird, wo Lehrkräfte unbegrenzt Zugriff auf alle Daten aller Schüler haben. Ich habe hier noch rechts die Meldung auch von vor Weihnachten mit reingenommen. Das größte Team der Stadt war eine Meldung über München, wo man ein Gesamtteams für alle Münchner Schulen aufgesetzt hatte. Ich zitiere mal kurz, weil es schnell gehen musste, hat Münchens IT-Dienstleister alle Schüler und Lehrer in ein einziges Microsoft-Team gepackt. Das hat Folgen, die nicht jedem durften. Clickbait. Die Folge war, dass beliebige Erstklässler mit beliebigen Oberschülern in direkten Kontakt treten konnten. Also nicht mehr nur ein Datenschutzproblem, sondern auch ein ganz massives Kinder- und Jugendschutzproblem an der Stelle, wo man einfach sieht, dass überhaupt keine Sensibilität oder häufig keine Sensibilität da ist, was es bedeutet, Daten und auch Zugänge zu Personen über derartige Systeme bereitzustellen. Genau die Frage des Zugriffs, wer auf welche Daten zugreifen kann. Wir haben jetzt schon zum Teil Probleme in Schulen, dass Kinder allein aufgrund ihres Vornamens in eine bestimmte Schublade geschoben werden. Wie ist es jetzt, wenn ich irgendwie am Schuljahresanfang eine neue Klasse kriege und die komplette Historie der letzten Jahre von den Schülern durchgucken kann? Werde ich dem dann eine Chance geben, dass er von einer Hüstel Physik 5 in Klasse 10 auf eine Physik 2 in Klasse 11 kommen kann? Natürlich ist man da sehr viel voreingenommener. Und diese Diskussion muss einfach öffentlich stattfinden. Das ist nichts, was man hinter verschlossenen Türen klären sollte. Ganz abgesehen davon, dass natürlich auch das Thema Datensicherheit in einem schulischen Umfeld eine Maximalanforderung hat. Und im Gegensatz dazu, das Know-how leider sehr oft ein sehr geringes ist. Natürlich auch wieder nicht durchgängig, aber es muss einfach sichergestellt sein, dass jeder das gleiche Schutzmaß an der Stelle hat. Dann haben wir noch das weite Feld der Politik im Allgemeinen. Stefan hat schon gesagt, wir stehen vor der Landtagswahl. Wir haben Bundestagswahlen, das macht die ganze Sache nicht einfacher, weil natürlich irgendwie jeder seine eigene Agenda noch hinten dran hat. Ihr seht, unser Prognoseverlauf für Baden-Württemberg hat hier ziemlich rockige Zeiten hinter sich und ist natürlich auch insofern schwer zu greifen, weil sich natürlich abzeichnet, dass diese Konstellation sich hier irgendwie wieder arrangieren muss, weil der Abstand nachher unten so riesig wird. Also auch da hat man versucht, Kontakte zu knüpfen, bis auf eine Person von den Grünen hat uns aber nur, haben uns nur wenige zugehört. Und deswegen ist das so ein Bereich, den wir aus diesen Überlegungen weitestgehend mit rausgenommen haben. Wie sieht es in anderen Bundesländern aus? Das wäre jetzt auch nochmal der Aufruf, wenn sich noch Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler finden, die vor der gleichen Herausforderung stehen in anderen Bundesländern, würden wir uns gerne weiter vernetzen. Ich habe mir den Spaß gemacht, ja?
Oder Menschen aus Bundesländern, wo sowas richtig toll gelöst ist, die wir als richtig tolle Blaupause präsentieren können.
Ich fürchte fast, wenn ich weiterspreche, wird der Einschub wegfallen. Ich habe nur vor Weihnachten den Spaß gemacht, mal die Pressemeldungen zu sammeln, nachdem der Fernunterricht wieder losging, welche Plattformen zusammenbrachen. Es waren praktisch alle, bis auf Baden-Württemberg, und uns hatte man ja quasi großflächig in die Ferien geschickt, deswegen war da nichts, was zusammenbrechen konnte. Also die Situation ist überall nicht gut. Großfurore hat die Aktion in Berlin gemacht, wo eine Schule gesagt hat, wir stellen das jetzt einfach alles ein, nachdem es eine Rüge von der Frau Smolczyk, der Datenschutzbeauftragten, gab, für den Einsatz von Padlet war es, meine ich. Was aber auch sehr schön nochmal gezeigt hat, dass es auch für Lehrkräfte und Schulen wichtig ist, an der Stelle sich dagegen zu stellen und sich auch dagegen zu wehren, wenn ihnen eine Verantwortung übertragen wird, die sie nicht erfüllen können. Die Schulleiterin hat gesagt, okay, gebt mir ein System, dass ich bedenkenlos einsetzen kann, dann mache ich das wieder. Aber bis dahin kann ich es halt einfach nicht. Das heißt, wir stellen es jetzt ein. Also an der Stelle Nein zu sagen, ich habe es in den Kommentaren so ein bisschen gelesen, kann man sich denn dagegen wehren, dass man diese Systeme nutzen muss? Theoretisch ja, in der Praxis ist es unglaublich schwierig. Und deswegen, ist das schon die nächste? Komme ich gleich nochmal drauf, warum es in der Praxis so schwierig ist. Noch ein kleiner Einschub, was wir sonst noch machen bei Bildungsplattformen. Da klingelt bei mir als jemand, der irgendwie im Plattformbereich schon ein paar Produkte auch mitkonzipiert hat, eigentlich immer so dieses offene System, was lastmäßig skaliert, woran sich neue Komponenten andocken lassen, wo man gar nicht so ganz genau definieren muss, was das eigentlich jetzt sein soll und was sich auch an ganz viele unterschiedliche Anforderungen anpassen kann. Momentan haben wir es noch sehr oft mit sehr starren und sehr eindimensionalen Lösungen zu tun. Wo wir eigentlich hin müssten, wäre ein offenes System, wo sich dann auch verschiedene Schultypen noch nach ihren Anforderungen ihre Lösungen zusammensammeln könnten. Da sind wir gerade dabei, einen Prototyp zusammenzustellen. Wir vermuten, so Mitte Januar sind die ersten Sachen sichtbar. Da werden wir uns dann nochmal dazu äußern. So mal kurz zur technischen Seite auch noch. Ich dachte, das muss hier heute Abend einfach noch mit dazu. Genau, aber dieses sich wehren. Mit eines der wichtigsten Themen, die wir versuchen zu erreichen, ist die Eltern zu informieren und zu erreichen überhaupt mal, was das Thema angeht. Es ist wahnsinnig schwer, das Bewusstsein dafür zu schüren, was es eigentlich bedeutet, so eine Lösung zu nutzen. Wer Kinder hat, wird sich wahrscheinlich auch nicht gerade in der Mehrheit befinden, wenn er kein WhatsApp zum Beispiel benutzt. Ich gehe eher davon aus, dass es so wie bei uns an der Schule ist, wo ich die Einzige bin, die kein WhatsApp benutzt und bei mir dann irgendwie wichtige Dinge noch per E-Mail zukommen lässt. Aber das Mehrheitsverhältnis ist einfach ein anderes. Und natürlich waren auch sehr viele Eltern froh, wenn halt einfach irgendwas da war und die Kinder versorgt waren. Das heißt, wir haben auch sehr viele Menschen, die einfach den Kompromiss mitgegangen sind, weil natürlich auch die Auswirkungen nicht sofort transparent sind. Wir haben aber auch ganz viele Eltern, denen das unglaublich viel Bauchschmerzen bereitet hat. Und es haben sich schon ganz viele Leute bei uns gemeldet, die wir jetzt in einem Elternstammtisch auch vernetzt haben, dass auch so dieses Gefühl weggeht. Ich bin der Einzige, der jetzt hier an der Schule quertreibt. Ich halte den ganzen Betrieb auf, dass die Eltern einfach auch bestärkt darin wären, sich zu wehren. Man hat nämlich Möglichkeiten, sich zu wehren. Also zum einen die Microsoft-Lösungen, die aktuell in Schulen verwendet werden, habe ich mal Leuten hören, seien alle ohnehin nicht datenschutzkonform einsetzbar. Das heißt, theoretisch müsste man sich einfach nur mal, müsste man Einspruch dagegen erheben, dieses Ding zu nutzen. Man kann eine Datennutzungsauskunft bei der Schule beantragen, auch wenn es der Herr Brink jetzt wahrscheinlich nicht gern hört. Man kann eine Beschwerde beim Landesdatenschutzbeauftragten einlegen gegen die Nutzung. Es muss einfach sichtbar werden, dass Menschen mit dieser Lösung nicht zufrieden sind. Und da reicht oftmals auch schon einer pro Schule. Die Frage ist immer, wie weit haben die Schulen schon investiert? Wir haben Schulen, die haben sich jetzt eine riesige Lösung eingekauft von irgendwelchen Dienstleistern. Da ist natürlich ein Wechsel unheimlich schwierig, weil er auch mit wahnsinnigen Kosten und Aufwänden wieder verbunden wäre. Viele Lehrkräfte haben sich jetzt auch eingefunden mit den Lösungen, die sie zur Verfügung gestellt bekommen haben. Deswegen ist es an der Stelle wirklich schwierig. Und der einzige Hebel, den ich momentan sehe, was auch der Herr Brink heute Mittag in seinem Vortrag nochmal gesagt hat, die Schulen werden verantwortlich sein für das, was mit den Lösungen passiert. Momentan sind die Sanktionen noch nicht so sichtbar, als dass man sich, glaube ich, großflächig schon Gedanken darüber machen würde, was es bedeutet, wenn mal jemand einem deswegen an Karren fährt. Das wird aber kommen. Sag ich jetzt mal, hoffe ich einfach auch. Und spätestens dann werden die Schulen natürlich sich nach Lösungen umschauen, die sie zu 100% sicher einsetzen können. Und da wiederum auch nochmal unser Bestreben, einfach diese vorhandenen Alternativen nochmal zu promoten und auch zu sagen, da ist schon Zeug da, es ist natürlich noch nicht so 100% komfortabel einzurichten, ich klicke nicht einmal und dann ist alles da. Aber es gibt es und du hast danach die Sicherheit, dass du mit deiner Schule nicht in irgendwelche rechtliche Bredouille da damit kommst. Aber eben, alles noch relativ weit weg, aber wir versuchen eben die Eltern, was das angeht, zu sensibilisieren und auch zusammenzubringen. Und letzter und wichtigster Punkt mir eigentlich, Schülerinnen und Schüler aktivieren. Wir haben den Landesschülerbeirat jetzt schon mit an Bord. Ich hätte gern noch viel, viel mehr Kinder und Jugendliche mit dabei, die sich für diese Sache einsetzen. Aber auch da ist es oftmals schwierig, eine Sensibilität dafür zu schüren, was es bedeutet. Wir haben einen Elftklässler mit an Bord, der gemeint hat, so, pff, ich bin am TG, aber außer mir versteht es irgendwie keiner, um was es hier geht. Auch da sind wir offen für Ideen oder auch Initiativen, wenn sich jemand noch mit uns zusammenschließen will. Wir möchten einfach auch die Hauptbetroffenen mit an Bord holen und ihnen eine Stimme an der Stelle geben. Ja, der Ausblick für 2021. Hold my Trollinger, ich habe leider noch gar keinen da. Unsere Landesregierung, wir sind ja so das Langzeit- oder das primäre Experiment, was passiert, wenn Grün und Schwarz zusammen regieren. Ich kann euch sagen, es ist nicht immer einfach. Auf der Website von unserer Landesregierung steht zum Beispiel, die Landesregierung macht Baden-Württemberg zum Musterland von lebendiger Demokratie und Bürgerbeteiligung. An unserer Demokratie sollen mehr Menschen teilhaben. Bürgerbeteiligung soll die Regel sein und nicht die Ausnahme. Wenn wir das lesen und auf das Jahr zurückblicken, kommen uns da so ein bisschen Zweifel. Wir werden aber 2021 dranbleiben und wir werden unsere Beteiligung noch lautstarker einfordern, als wir es bisher gemacht haben. Und jetzt freuen wir uns auf eure Fragen, Anmerkungen und hoffentlich auf noch ganz viel Unterstützung. Dankeschön.
Genau, also ich würde einfach jetzt mal versuchen, auf Fragen aus dem Chat einzugehen, die ich dann auch vorlese, dass die auch auf der Aufzeichnung drauf sind. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne, wenn ihr das Mikro aktiv habt, euch unmuten und einfach die Frage direkt persönlich stellen. Los geht's.
Hallo Leibi, hier ist der Walex. Ich bin ja auch bei der Gesellschaft für Informatiker. Ich kann mich über ein Projekt erinnern, ich glaube, das war 2018, da wollte massiv die Gesellschaft der Informatiker Infrastrukturen und die Schulen unterstützen im Bildungssystem. Es gab zwei Musterprojekte, ist nicht zustande gekommen. Ich finde es sehr schade, weil wir hätten das ehrenamtlich gemacht. Wir hätten auch mal den Schülern und Lehrern bewusst gemacht mit einem bestimmten Projekt, was mit den Daten, mit den jetzigen Mitteln gerade passiert.
Ja, Frage war?
Frage war, wieso einer von den größten IT-Verbänden nicht unterstützt wurde, auch blockiert worden ist. Es gab sehr, sehr viele junge Lehrer, die waren total begeistert und es ist leider in Sand verlaufen. Also wir wollten komplett, es fing schon damit an, ein zentrales Portal zum Beispiel zu basteln, was wir auch kostenlos supportet hätten, dass jede Schülerin, Schüler, Lehrer und Lehrkraft eine eigene E-Mail-Adresse hat, unter anderem, weil die ganzen Schulen haben seit Jahren die Domains schon registriert und dann wäre das zumindest mal im Schulnetz nur geblieben. Da hätten wir auch einen ganzen Kommunikationsaustausch machen können.
Okay. Ja. Gut, danke. Im Chat fragt jemand, ob den Big Blue Button eine besondere Sicherheit oder besondere Sicherheit als Videochat hat, vermutlich im Vergleich zu Teams. Ja gut, die Frage schwierig zu beantworten. Schon mal ganz grundsätzlich, der Vorteil von Sachen, die man einfach als Land oder als Schule oder als Landkreis, je nachdem auf welcher Ebene man jetzt sowas ansiedeln würde, hat, wäre schon mal, dass die Daten einfach in der eigenen Hand sind und nicht irgendwo ausgelagert bei einer kommerziell arbeitenden Firma. Das ist ja schon mal der ganz grundsätzliche Unterschied.
Darf ich da was zu sagen?
Absolut.
Also Big Blue Button hat also die problematische Sache, dass also wenn es die Möglichkeit gibt, eine Videoaufzeichnung zu machen, wird automatisch eine Sitzung aufgezeichnet und nach 14 Tagen gelöscht. Das kann man damit unterbinden, wie hier auch eben, dass es nicht die Möglichkeit gibt, eine solche Konferenz aufzuzeichnen. Und damit gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass man sagt, man zeichnet rechtswidrig irgendwelche Sachen aus. Also das jetzt auf diese Frage bezogen.
Okay, wäre eine mögliche Antwort, ja. Wobei das sind ja alles letztlich Detailfragen von Software, die sich ja lösen lassen, ist jetzt kein grundsätzlich konzeptionelles Problem, würde ich sagen.
Da kam die Frage, ob wir denken, dass die Angelegenheit bei Herrn Brink in guten Händen sei, dieses Projekt zu begleiten.
Ah, da kann man wahrscheinlich verschiedene Meinungen haben. Ich weiß nicht, wenn ich mich äußern müsste, schwierig. Ich kann es wirklich sehr, sehr schwierig einschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende von der Geschichte eine Möglichkeit gibt, MS 365 datenschutzkonform zu betreiben, zumindest im juristischen Sinne. Unklar, wie dieses ganze Thema FISA und Cloud Act überhaupt jemals ausgeht. Und ich weiß nicht, ob wir da überhaupt in den nächsten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren irgendeine Entscheidung dazu sehen würden. Ist ich extrem schwierig einzuschätzen. Klar könnte jetzt der LFTI aufgrund von dieser Tatsache aus diesem Projekt aussteigen oder da eine Rüge aussprechen, aber das hätte dann halt wahrscheinlich wirklich mega Konsequenzen. Da würde vermutlich dann das Kultusministerium dagegen klagen und es würde durch alle Instanzen, ich schätze mal, bis zum Europäischen Gerichtshof hochgehen. Hätte natürlich auch wirklich einen krassen Dominoeffekt in ganz, ganz viele andere Bereiche, raus aus Baden-Württemberg, raus aus dem ganzen Thema Schule, weil ja immer wieder einfach, weil es ja einfach ein durchgängiges Thema ist bei allen Firmen. Bei allen US-Firmen, die jetzt in Europa operieren, auch wenn sie dann ihre Server in Europa betreiben. Also einfach die politische Komponente und die halte ich für sehr, sehr schwierig. Von daher, ja, also der Herr Brink ist halt auch einfach kein Aktivist und auch kein Politiker, sondern Jurist, der halt anhand von Gesetzen Sachverhalte prüft. Und klar hat er da auch Spielraum in verschiedene Richtungen und grundsätzlich halte ich ihn auch für einen guten, engagierten Menschen, aber ich würde jetzt mich nicht wirklich zurücklehnen wollen und sagen, ja gut, lass die da mal machen. Früher oder später, sagt, der bringt diese Aktion sowieso ab. Also mit dieser Sicherheit, überhaupt nicht, da habe ich keinen Gedanken dran.
Er hat sich im anderen Talk aber auch eben dazu geäußert, dass er der Meinung ist, dass man Microsoft und auch M365 ist blöde jetzt irgendwann. Also er ist derjenige, der Meinung ist, dass man das auch datenschutzkonform betreiben kann. Das war eben in dem Talk.
Ich meine, er hätte da von Windows 10 gesprochen, oder wenn wir vom gleichen Talk reden.
Ich glaube, er hat auch von Windows 10 gesprochen. Ja.
Dann habe ich das falsch verstanden, Entschuldigung.
Genau. Also ich hatte halt den Eindruck vorhin in dem Talk, dass er gesagt hat, also dass er im Wesentlichen die Untersuchung von MS 365 rechtssicher machen müsste, weil er befürchtet, dass Microsoft halt klagt, wenn er aufgrund einer unsicheren Datenlage da eine Rüge ausspricht. Ne? Das klang schon so, als ob er sich eigentlich dagegen positioniert, aber
Genau, wenn er sich
ja.
dagegen positioniert, muss es aber auch wirklich extrem sauber begründen können. Von daher wird da jetzt ein Schnellschuss passieren.
Ja.
Was ich ja auch grundsätzlich für konsequent und richtig halte, aber ja, es dauert halt ewig.
Sie beide sagten, Sie haben unterschiedliche Meinungen dazu. Entschuldigung,
Weiß nicht,
ich halte dann auch die.
Wir können uns gern duzen. Ich würde auch noch mal kurz einen Satz dazu noch zum LFDI sagen. Ich finde, der LFDI ist bei solchen ganz, ganz vielen Geschichten ja immer irgendwie so die letzte Rettung vor dem Abgrund. Aber unser Problem ist ja grundsätzlich eigentlich ein politisches, dass hier von Seiten der Politik Entscheidungen getroffen werden, die am Ende dazu führen, dass wir irgendwie hoffen, dass ja wenigstens der LFDI uns da noch retten kann vor dem Debakel. Und das an sich halte ich schon für ein Problem. Wir sollten ja eigentlich unsere Position so in der Politik verankern können und den Politikern die Argumente so rüberbringen und verständlich machen, dass es gar nicht erst zu solchen Entscheidungen kommt, weil im Endeffekt, wenn der Brink jetzt dieses Thema kippt, dann hat das Kultusministerium, ich weiß nicht, wie lange die jetzt in diesem Projekt rumplanen, wahrscheinlich 2 Jahre oder so, in den Sand gesetzt und die fangen dann mit diesen Bausteinen von ihrer Bildungsplattform wieder relativ weit vorne an. Dann können die natürlich gucken, wie können die vorhandenen Systeme stärken, was wir ja auch vorschlagen. Aber die müssen trotzdem erstmal skaliert werden. Und da geht jetzt, wir hätten wahrscheinlich schon eine funktionierende Bildungsplattform im Endausbauzustand, wenn die einfach von Anfang an einen anderen Weg gegangen wären. Da wäre dieses ganze nervtötende und wirklich extrem zeitraubende Beratungsverfahren mit Tests und endlosen Meetings ja überhaupt nicht nötig gewesen, sondern es hätte man relativ schnell abhaken können, dieses Thema.
Ich habe mal eine unabhängige Frage. Gehört das Bildungssystem zu kritischen Infrastrukturen? Weiß das jemand?
Nach meines Wissens nach Kritis, nach BSI Kritis nicht.
Okay.
Hier kam noch zwischendurch eine Frage. In Hamburg ist EduPort bei PlusServer gehostet mit Servern in der EU, aber die wurden aufgekauft, gehörten kurz zu GoDaddy und nun einer Gesellschaft mit Sitz in London. Also ist die Muttergesellschaft in UK, einem Land, das in ein paar Tagen Drittland ist und gerne mit der NSA zusammenarbeitet. Wie würdet ihr mit sowas umgehen?
Ich würde sagen, dass ich kein Jurist bin, würde aber die Möglichkeit, würde euch der oder dem Fragestellenden empfehlen, es gibt morgen noch von uns die Veranstaltung Datenschutzsprechstunde beim LFDI Baden-Württemberg, nämlich von 14 bis 15 Uhr. Da stehen die Mitarbeitenden vom LFDI genau zu solchen Themen einfach Rede und Antwort. Ihr könnt euch reinschalten, stellt Fragen. Ich sehe mich mit der Frage überfragt und überfordert, weil ich da
auch ich kann was kurz dazu sagen.
Kein Jurist bin und da kann euch der LFDI mit Sicherheit eher eine Frage beantworten, als wir jetzt an der Stelle.
Darf ich ganz kurz?
Ja.
Und zwar, also ich bin ja in unterschiedlichen Arbeitsgruppen bei Gesellschaft der Informatiker und wir hatten im letzten Jahr eine Datenschutzbesprechung, da waren ganz viele Juristen dabei, da war unter anderem das Thema, wenn Großbritannien zum Drittland wird. Da haben sogar Juristen gesagt, dass das super kompliziert wird, weil natürlich da andere Regeln gelten. Ging auch im Banksektor, was passiert mit den Daten, die bis jetzt ausgetauscht werden müssen und. Ich glaube, bei einem Talk war sogar der Herr Dr. Brink mit dabei. Ich würde das Thema auch gerne auf morgen mal vertagen. Also das ist jetzt mein Wissensstand momentan. Können wir aber morgen gerne nochmal ausführen.
Wenn ihr da Bedarf habt, gerne, ja. Weil die Frage im Chat kommt, ob wir nachher noch verfügbar sind. Ja, klar sind wir noch verfügbar. Wir würden ja an der Stelle dann wahrscheinlich irgendwann einen Cut machen und das können wir dann aber auch gerne auch noch in kleinere Runden fortsetzen oder irgendwo in der Welt uns ins Bällebad setzen oder wie auch immer. Also gar kein Thema.
Da kam gerade noch eine spannende Anmerkung. Rheinland-Pfalz lässt sich derzeit für den Bereich IDM eine Open-Source-Lösung entwickeln, die sicherlich auch für Baden-Württemberg nutzbar wäre. Da kommen wir natürlich an dieses ganz spannende Thema. Muss es denn jeder selber entwickeln? Natürlich, nach dem Föderalismus ja. Ob das heutzutage noch praktisch ist oder ob man sich an der Stelle nicht vielleicht tatsächlich mal austauschen könnte, ist auch nochmal eine spannende Überlegung wert.
Ja, man könnte es ja theoretisch ja auch einfach das große Projekt durch 16 teilen und gemeinsam was draus machen. Die Anforderungen sind ja letztlich nicht wirklich unterschiedlich in den Bundesländern, was dann da für Inhalte über die Plattformen gelehrt werden, mag auf einem anderen Blatt stehen, aber die Probleme sind ja eigentlich überall identisch und auch nicht nur in Deutschland identisch, sondern die sind ja letztlich auf der ganzen Welt identisch. Umso charmanter ja eigentlich eine schön funktionierende Open-Source-Lösung, denn die steht ja einfach auch jedem zur Verfügung. Und natürlich auf der anderen Seite umso wichtiger für Microsoft, da einen Fuß in die Tür zu bekommen, denn jedes Bundesland, das sich selber was aufbaut aus freier Software, da haben die anderen Bundesländer wahrscheinlich auch einen gewissen Blick drauf, ob sie nicht einfach sowas übernehmen. Deswegen gibt es schon einen harten Kampf mit viel Einflüsterung hinter den Kulissen, würde ich mal behaupten.
Wie weit sind denn überhaupt die Eltern mit drin? Also ich kriege das immer wieder mit, dass also die Eltern hingehen und sagen, nee, wir müssen ja Microsoft haben, wir müssen das alles, damit unsere Kinder dann nachher im Berufsleben auch die entsprechenden Chancen haben. Und ich denke, da muss auch irgendwo eingegriffen werden.
Das sehe ich genauso.
Ja, also wir haben halt auch da so ein gewisses Henne-Ei-Problem. Die Firmen, in den Firmen wird vielfach, werden vielfach Microsoft-Software eingesetzt. Deswegen argumentieren die Schulen, ja, wir müssen ja die ganzen Leute fürs Arbeitsleben fit machen, weil das ist halt das Wichtigste, wozu Kinder in die Schule gehen, damit sie mal ordentlich arbeiten können. Deswegen müssen wir in der Schule auch Microsoft benutzen und auf der anderen Seite können die Kinder dann halt primär Microsoft und möglicherweise nutzen Firmen das dann auch deshalb, weil ja auch die Menschen, die dann wiederum die Entscheidungen für so einen Software-Einsatz treffen, vielleicht ihr ganzes Leben lang auch nur Microsoft benutzt haben. Dabei würde ich mal die steile These in den Raum stellen, dass so für 95% aller Tätigkeiten, die die Menschen in irgendwelchen Office-Produkten machen, die sind wahrscheinlich so rudimentär und überall praktisch identisch, dass ich glaube in der Praxis, dass jemand, der Microsoft Word bedienen kann, genauso ein LibreOffice Writer benutzen kann. Also da die Sorge finde ich in der Praxis unbegründet. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich ein fundiertes Argument von den Leuten ist oder ob die das einfach nur irgendwo abkupfern und so weitergeben.
Darf ich noch einen Tipp ganz kurz geben? Und zwar, es gibt einen Jugendrat in der Landeshauptstadt Stuttgart. Wurde mit dem schon mal kommuniziert über die Thematik?
Ich höre dieses Wort zum ersten Mal.
Ja, also die Stadt Stuttgart hat einen Jugendrat, der in den ganzen Gemeinderäten sitzt und. Ich glaube, das Thema wäre mal auch ein interessantes Thema für den Jugendrat. Ich gebe nur einen Tipp, gelbekarte@stuttgart.de, einfach mal einen Brief schreiben oder auf der Seite mal schauen. Da gibt es direkt einen Ansprechpartner vom Jugendrat und da die Thematik mal besprechen.
Ja, wieso nicht?
Ist notiert.
Weil das ist auch Bürgerbeteiligung.
Okay, habt ihr noch Fragen? Die Frage, was sind die Alternativen für den Betrieb inklusive Orga von OS-Plattformen, den habe ich nicht wirklich verstanden.
Ja, ich versuche mal zu erklären, wir hatten ja vorhin über das BBB gesprochen, das ist ja jetzt erst nur der Softwareanteil. Die Frage ist ja, wer das betreibt und ob ich da nicht doch wieder an irgendwelchen, also auf kommerzielle Anbieter ja angewiesen bin, die mir das in der entsprechenden Qualität ja anbieten. Also ich habe in meinem Umfeld Erfolgsstories, wo das halt dann Lehrer und Schüler irgendwie organisieren. Das ist auch ganz toll, dass das funktioniert, aber ich glaube, das ist nicht nachhaltig.
Ich würde nicht sagen, dass es nicht zwangsläufig nicht nachhaltig sein muss. Ich denke, das ist eine Frage der Organisation. Da kann man, glaube ich, auch gut drüber diskutieren, auf welchem Level man jetzt das ansetzt, ob das jetzt jede Schule für sich selber ein Hosting macht, ob das irgendwie auf Landkreisebene oder auf Ebene des Landes gemacht wird. Da muss ich sagen, habe ich jetzt zu wenig wirklich praktische Erfahrungen vor Ort. Was ich so höre, gibt es in den einzelnen Schulen zwar regelmäßig engagierte Lehrer, aber die haben wahrscheinlich auch nicht wirklich, verständlicherweise, viel Lust, wenn jetzt da am Samstagnachmittag mit dem System irgendwas nicht passt, da vom Familienausflug heimzufahren und sich an den Rechner zu setzen. Von daher, grundlegend wäre natürlich auf jeden Fall schon mal eine personelle Ausstattung, wenn man es auf Schulebene betreibt und auch auf Landkreis oder auf Landesebene hat man ja letztlich das gleiche Problem. Man braucht Hardware und man braucht Menschen, die damit umgehen können, die Software darauf zu betreiben. Aber So ist es halt nun mal, wenn man einen funktionierenden Staat betreiben will. Klar kann man alle seine Aufgaben an irgendwelche kommerziellen Firmen outsourcen, aber wir diskutieren ja bei Feuerwehr und Polizei auch nicht darüber, ob wir jetzt nicht irgendwie die Polizei abschaffen und das einen US-amerikanischen Sicherheitsdienst einfach machen lassen können, weil wir da irgendwie gerade nicht genug Polizeianwärter haben. Also das sind ja Themen, die muss man auf einer politischen Ebene aus meiner Sicht angehen, damit man da zu einer eigenständigen Lösung kommt, die man selber im Griff hat und nicht einfach alles Know-how aus der Hand geben und sich nur noch aufs Kundesein beschränken.
Ja, ja, das meinte ich ja. Also die Konzepte, da gibt es jetzt mehrere verschiedene Ebenen. Ne? Also ich selbst bin jetzt auch politisch auf Kreisebene da aktiv, sind da jetzt auch Schulträger und da ist ja jetzt dann so eine Entscheidung. Ne? Finanziert man das auf Kreisebene, finanziert man das auf Einzelschulebene oder auf noch höherer Ebene? Also wo macht man das dann eigentlich? Und wie sieht dann auch das Konzept dahinter aus, ne? Mit dem man das dann betreibt? Also das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, mit dem man sich mal beschäftigen muss, ne? Damit man von der reinen Technikdiskussion, in welcher Software mache ich das, auch zu so einer wirklich skalierbaren Lösung für die Schulen kommt. Ne? Und ich sehe so wie du, die Lehrer, das glaube ich, das funktioniert auch mal gut, wenn da jemand engagiert ist, aber das ist nicht, auf Dauer funktioniert das, glaube ich, nicht. Ne? Der Lehrer wechselt die Schule, dann geht es plötzlich nicht mehr, ne? Habe ich jetzt auch erlebt. Ne?
Und es muss halt vor allem auch für die Schulen eine Lösung geben, die es einfach nicht selber können. Also ich kenne einige Schulleiter, die sagen, ich will damit einfach nichts zu tun haben. Ich habe niemanden, der es kann. Ich selber will es auch nicht machen. Deswegen muss es die Möglichkeit auf jeden Fall auch geben. Also es kann nicht eine Lösung sein, die nur an der Schule umgesetzt wird. Wer mag, denke ich immer noch, macht's mit den Schülern vor allem zusammen. Also ich denke immer, das ist noch ein tolles Projekt, wo man auch wahnsinnig viel Digitalkompetenz entwickeln kann. Aber eben gibt es halt auch die Schulen, wo niemand da ist, der das Know-how hat oder der das Thema auch treiben will.
So wie ich sehe, gibt es jetzt gerade aktuell keine Fragen mehr, oder? Oder gerne auch wirklich Kommentare oder... ja, wir müssen jetzt hier ja kein ihr fragt und wir antworten Spiel spielen, sondern wenn ihr interessante Erfahrungen habt aus eurem Umfeld, aus eurem Bundesland, whatever, auch sowas würde uns natürlich grundsätzlich interessieren. Ja, lieber oder liebe Bitshift, ja. Sie schreibt oder er schreibt, danke für die Arbeit, ja gerne. Ja, nicht immer irgendwie so, dass man jetzt mit einem großen Erfolg schlafen geht, sondern eher ein Marathonlauf, bei dem man sich dann doch immer wieder mal motivieren muss, zu sagen, ja gut, lass uns dranbleiben. Aber ich hoffe, es lohnt sich am Ende und davon bin ich letztlich auch überzeugt.
So ganz zum Schluss würde ich gerne noch was sagen. Also ich finde es in Ordnung, wenn in der Schule da jemand ist, der sich da engagiert und das macht. Ich finde es aber nicht in Ordnung, dass es vorausgesetzt wird. In jeder Firma wird hingegangen und es wird ein IT-Spezialist irgendwo reingeholt und in den Schulen wird gesagt, da muss ich im Grunde genommen derjenige, der irgendwo zu Hause mal einen Linux aufgesetzt hat, sonst was, der wird jetzt IT-Spezialist und soll in der Schule das alles aufsetzen. Und ich denke, da hängt es. Und das hängt nicht nur in Baden-Württemberg da, sondern es hängt allgemein in der Schulbildung da. Ich muss externe Dienstleister holen, die da entsprechende Ahnung haben, die auch zertifiziert sind und die Sachen dann auch umsetzen können. Und nicht irgendwelche Lehrer, die hingehen und sagen, ich will oder will nicht.
Genau, aber sowas könnte man aus meiner Sicht ja zumindest organisieren, beispielsweise indem, so wie es ja auch jetzt kommen wird, egal mit welcher Software das, die vom Land bereitgestellt wird. Die Schulen haben ja nach wie vor die Möglichkeit, das Angebot vom Land anzunehmen, also diese, wie auch immer, mit welcher Software gestaltete Bildungsplattform oder sich auch dagegen zu entscheiden und ihr vorhandenes System weiter zu betreiben oder auf ein anderes zu wechseln. Also die Option gibt es ja immer. Wenn die Schule sagt, wir haben hier engagierte Leute vor Ort, die haben da Bock, was zu machen, dann wird die Schule das zumindest nach meinem Verständnis auch immer tun können. Die Frage die uns jetzt hier konkret umtreibt. Was kommt sozusagen für ein Standardpaket vom Land? Und das wird natürlich für viele Schulen ein extrem attraktives Angebot sein, denn die Schulen können davon ausgehen, dass dieses Angebot dann schon mal, was Datenschutz und Datensicherheit und so weiter angeht, einen Stempel hat, auf den sie sich verlassen können. Da wird es einen extremen Druck in diese Richtung gehen, dann geben eben nichts irgendwie selber zu machen, sondern auf diese Standardlösung zu gehen. Deswegen ist die Entscheidung, die da jetzt fällt in Richtung Microsoft, ja auch so fatal, weil man muss ganz klar befürchten aus unserer Sicht, dass sich dem wenig Schulen verweigern können.
Und Schüler nicht. Ich habe also zwei Söhne, die einfach auf meinem Grund her Open Office und gewisse Sachen hatten, die zustimmen mussten. Sie hätten sonst an dem Schulunterricht nicht teilnehmen können. Und das vor Corona.
Klar, der soziale Druck, da kannst du sicher mehr dazu sagen, Inga, oder aus praktischer Erfahrung.
Wollte ich gerade sagen, also zwingen, also rechtlich ist es momentan noch schwierig, da haben wir auch schon lange drüber diskutiert, wozu darf man einen eigentlich zurzeit zwingen, aktuell, soweit mein Stand ist, zu gar nichts, weil es eben noch kein offizielles Schulmittel ist, das man nutzen muss. Da gibt es dann einen Unterschied, sobald es wirklich offiziell freigegeben ist, ist es wie bei einem Schulbuch auch, du musst es dann benutzen. Bis dahin muss dir eigentlich eine Alternative gestellt werden, rein offiziell. In der Praxis haben wir leider auch schon von vielen Eltern gehört, dass es so natürlich nicht funktioniert. Das heißt, die kommen an und sagen, ich will nicht. Dann heißt es, oh ja, wir machen dir einen anonymisierten Account, der gleiche ist wie der andere auch, und mit dem werden sie dann abgespeist. Wir haben eine Familie, die nutzen mittlerweile einen anonymisierten Account über ein zusätzliches Freifunknetz, praktisch komplett irgendwie die Verbindung zum Heimnetz zu kappen. Aber das sind halt wirklich wahnsinnige Umwege. Was man da auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass wir einfach ja generell noch ein wahnsinniges Problem haben, alle Kinder über diesen digitalen Unterricht zu erreichen. Also selbst die jetzt gar nicht irgendwie Stress mit dem Datenschutz hätten, man hört es ja unschwer, dass ich auch irgendwo aus der ländlichen Gegend komme. Wir haben hier tatsächlich noch Bereiche, da gibt es nicht mal irgendwie Mobilfunknetz, ein ordentliches, über das man am digitalen Unterricht teilnehmen könnte. Ganz zu schweigen von Ausstattung, von Räumlichkeiten, da stecken einfach noch ganz viel mehr Themen auch hinten dran, über die sich auch noch niemand Gedanken gemacht hat. Also auch wenn alle Microsoft benutzen können, können halt nicht alle Microsoft benutzen, weil gar nicht alle die Voraussetzungen haben.
Also wir haben das bei uns, ich bekomme auch aus dem ländlichen Bereich, wir haben Ortschaften hier, die noch nicht mal ISDN haben. Genau. Geschweige denn. Aber das, was ich bei meinen beiden Söhnen mitgekriegt habe, es ist wirklich so gewesen, sie wurden gezwungen.
Also der soziale Druck wird einfach so erhöht.
Also vor Corona auch das ganz einfach, sie konnten am Unterricht nicht teilnehmen, in den Klassenräumen, wenn sie nicht Windows 365 oder ähnliches genutzt haben. Und sie hätten keinen Abschluss machen können.
Naja, aber da das ist zumindest. Das ist zumindest in Baden-Württemberg aber definitiv nicht zulässig. Und der Punkt ist, das wurde vorher ja auch schon ein paar Mal angesprochen, dass sich da die Eltern teilweise nicht ausreichend wehren, weil sie eben Angst um die Bildungschancen für ihre Kinder haben, was auch durchaus nachvollziehbar ist. Aber rechtens ist das einfach definitiv nicht. Und vielleicht noch also zu dem anderen Punkt.
Also ich komme aus NRW, auch in NRW ist es nicht nur, was willst du machen? Die sind 18, also die sind volljährig. Und ich kriege definitiv die Antwort, Mama, bist du wahnsinnig? Das ist mir doch egal mit deinem blöden Datenschutz. Ich muss doch meinen Abschluss kriegen. Das kriegst du als Antwort. Und das Gleiche kriegst du als Antwort von Eltern, die da irgendwo was machen könnten. Wir haben jetzt das Gymnasium, da ist das gesamte Gymnasium mit iPad ausgestattet worden und da wird nichts gegen gemacht.
Das ist bei uns schon auch genau die gleiche Situation. Nur muss man den Zwang dann tatsächlich so definieren, das ist dann rein sozialer Zwang. die Schule selber, da kann man Einspruch einlegen und die darf das dann im Endeffekt auch nicht machen, weil sie Bildungsgleichheit und Chancengleichheit trotzdem gewähren muss. Zumindest in Baden-Württemberg. Ich denke, die rechtliche Situation in NRW wird im Großen und Ganzen nicht anders sein. Und das andere Thema, das, glaube ich, auch du vorher aufgerissen hast, Christiana, war dieses Thema IT-Dienstleister und Irony Mix und diverse andere haben im Chat da ja auch schon ihre Meinung dazu gegenteilig kundgetan. Unsere Erfahrung, ich bin Lehrkraft, ist eben, dass das grundsätzlich sich gut anhört und dass man das gerne mal plakativ so sagt, dass aber leider die allermeisten Dienstleister außer Hochglanzprospekten diesem Anspruch eben nicht genügen. Das heißt, die Qualität von Schulnetzen geht häufig mit dem Dienstleister in die Knie. Das betrifft natürlich nicht Grundschulen oder Schulen, wo überhaupt keine IT-Kompetenz da ist. Aber Schulen, an denen IT-Kompetenz über ein paar Jahre herausgearbeitet wurde, werden im Normalfall durch Lehrkräfte besser gemanagt als durch einen Dienstleister. Problematik ist immer nur, dass es auf dem Rücken der Lehrkräfte geht, weil sie insbesondere in Baden-Württemberg im allgemeinbildenden Schulwesen keinerlei adäquate Zeitanrechnung für ihre Tätigkeit bekommen, sondern verarscht werden, auf gut Deutsch.
Ich glaube, in NRW 2,5 Stunden im Monat.
Ja, das kommt bei uns auch so hin.
Nein, also das wollte ich jetzt auch, ich wollte in keinster Weise jetzt hingehen und sagen, dass die Lehrer da nicht sich entsprechend engagieren. Wo die erste Welle, hieß es ja, von Corona war, ist also ein Lehrer bei YouTube hingegangen und hatte, freitags ist es, glaube ich, veröffentlicht worden, der hatte freitagsabends ein YouTube-Video von einer Dreiviertelstunde drin, wie man das alles datenschutzkonform reinmachen kann. Nach 8 Wochen waren 40 Abrufe da. Also, und das war wirklich nichts wahnsinnig Schlimmes. Der Punkt ist ganz einfach, da muss, ich denke, das habt ihr auch schon, die Politik muss hin und muss hingehen und sagen, so läuft es nicht. Und nicht, dass dann Kultusministerium irgendwo was hingeht, aber die Schulen müssen wieder, die Schulen wissen auch wieder nicht, wo was. Und die Eltern gehen hin und rennen, ja, wir müssen aber Microsoft und Apple haben, weil unsere Kinder sonst keine Chancen haben. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Aufklärung. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Mehr nicht. Ich denke, das ist so der Hauptpunkt.
Genau, ich denke, da kann man schon klar sagen, wenn man was anderes will, dann geht auch was anderes. Aber wir haben jetzt halt hier in Baden-Württemberg diese unangenehme Situation, dass das KM einfach nichts anderes will, sondern die sich einfach aus irgendeinem Grund darauf festgelegt haben, wir machen das jetzt einfach mit dem Marktführer, kostet es, was es wolle, denn es muss einfach irgendwie laufen. Wir wollen nicht nochmal so ein Debakel haben, wie sie es mit Ella erlebt haben. Und da sehen Sie wohl aus Ihrer Sicht diese Lösung mit internationalen Firmen als den richtigen Weg. Ich befürchte, Sie machen eher jetzt den Ella-Weg noch ein zweites Mal und stolpern kurz vor der Ziellinie. Wir werden sehen.
Ich hoffe, ich wollte aber nur noch dazu sagen, meine Kinder sind also in Baden-Württemberg zur Schule. Ich bin noch nicht ganz so lange in NRW.
Freut mich für deine Kinder.
Wieso? Das ist Baden-Württemberg ist eine wunderschöne Ecke.
Ja, ja, eben.
Eben. Aber NRW, da wo wir jetzt wohnen, ist auch nicht schlecht.
Ja, war ein Spaß. Okay, Leute, ja, also ich denke, die Botschaft ist hoffentlich rübergekommen. Wir müssen zum einen einen breiten gesellschaftlichen Druck aufbauen auf die Politik, dass wir da vielleicht noch zu einem Umdenken kommen, parallel weiterhin öffentlich wirksam kritisch sein, dass wir für den Fall, dass der LFDI dieses Projekt irgendwann absägt, ihm da vielleicht auch ein bisschen den Rücken stärken können. Wo immer möglich lokal andere Strukturen aufbauen und fördern und wenn ihr euch traut, legt selber vor Ort, wo ihr die Möglichkeit habt, sowohl als Lehrer, Lehrerin, Eltern, Schülerin, wo es immer geht, Einspruch ein, holt euch Informationen, wo eure Daten gesammelt werden. Also man kann da als Einzelner wirklich viel mehr bewegen, als man vielleicht glaubt. Die ganzen Mechanismen sehen immer sehr großen Angsteinflößend aus, aber wie wir zum Beispiel an solchen Leuten sehen wie Max Schrems, die sich da einfach mal sagen, ja nö, will ich eigentlich nicht. Und dann aus letztlich einer Idee im Hinterzimmer das so weit treiben, bis sie da irgendwann mal eine Riesenrevolution innerhalb von ganz Europa auslösen. Also da geht was, lasst euch da nicht demotivieren, sondern bleibt dran, seid hartnäckig, vernetzt euch und ich finde, da geht auf jeden Fall was.